Stell dir vor, ein ehemaliger Student zieht gerade um. Also überall stehen Kisten, es ist pures Chaos. Und er hat seinen 6-jährigen Sohn, der da permanent im Haus rumwuselt.
Oh ja, das kennt man. Die beste Kombination beim Umzug.
Richtig. Und um den Kleinen irgendwie zu beschäftigen, drückt der Vater ihm einfach einen alten Kassettenrekorder in die Hand. Mit ein paar alten Vorlesungsbändern aus seiner Studienzeit. Und darauf lief, das musst du dir mal vorstellen, eine extrem dichte hebräische Exegese-Vorlesung von Dr. John Oswald.
Für einen 6-Jährigen? Wow.
Ja, genau. Und nach einer Weile kommt dieser kleine Junge die Treppe hoch, schaut seinen Vater völlig fasziniert an und sagt einfach, Papa, der Typ ist gut.
Ach, Wahnsinn. Also, wenn ein 6-Jähriger von alttestamentlicher Textanalyse derart gefesselt ist, dann spricht das echt Bände über die Durchschlagskraft von dem Material, oder?
Absolut. Und genau diesen Stoff nehmen wir uns heute vor. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Entdeckungsreise, bei der wir uns Dr. John Oswalds Vorlesung, speziell die Session 27, genauer ansehen. Er seziert da die Jesaja Kapitel 56 und 57. Und unsere Mission heute ist es, diese wirklich komplexe antike Theologie in greifbare Erkenntnisse für dich zu übersetzen.
Genau. Und um das Ganze für uns alle mal kurz zeitlich einzuordnen, wir befinden uns hier in der Zeit nach dem babylonischen Exil. Also das Volk Israel durfte endlich in seine Heimat zurückkehren.
Sie haben quasi auf die harte Tour gelernt, dass nicht ihre eigene Stärke sie gerettet hat, sondern allein Gottes Gnade. Richtig?
Ja, exakt. Das ist dieser riesige historische Wendepunkt. Aber, und das ist das Spannende, die menschliche Natur ist halt kompliziert. Israel zieht aus dieser unglaublichen Rettung jetzt völlig falsche Schlüsse.
Sie verdrehen die Sache also.
Richtig. Sie beginnen, die Dynamik der Gnade komplett zu verdrehen. Und die zentrale Frage, die Oswald hier analysiert, lautet im Grunde, wie sieht eine wahrhaftige Beziehung zu Gott eigentlich aus, wenn wir aufhören, ihn manipulieren zu wollen?
Bevor wir uns ansehen, wie genau diese Manipulation aussieht, fällt beim Lesen der Texte ja etwas echt Krasses auf. Also bis zu Kapitel 55 liest sich das Buch Jesaja wie so ein, ja, wie ein gewaltiges Feuerwerk, oder?
Oh ja, absolut. Alles strahlt, der Retter wird angekündigt, die Erlösung ist nah.
Genau. Und dann, ab Kapitel 56, verändert sich der Rhythmus irgendwie drastisch. Es wird zäh, fast schon düster. Das wirkt beim Lesen wie so ein plötzlicher, unerklärlicher Antiklimax. Warum macht Jesaja das?
Das liegt eigentlich an der Brille, mit der wir als moderne Leser an solche antiken Texte herangehen. Wir erwarten ja immer so eine lineare Erzählung. Weißt du, so einen Spannungsbogen, der...
Der kontinuierlich bis zum Ende ansteigt, ja.
Genau. Aber antike Schreiber aus dem Nahen Osten haben völlig andere literarische Werkzeuge genutzt. Man muss bedenken, die schrieben für eine Kultur, die primär auf mündlicher Überlieferung basierte. Es gab ja keine gedruckten Bücher mit Fettdruck oder Bullet Points.
Keine Textmarker in der Antike, richtig?
Nehmt. Die Hörer mussten die Struktur erkennen können, während der Text laut vorgelesen wurde. Und ein sehr häufiges Werkzeug dafür ist der sogenannte Chiasmus.
Ein Chiasmus, also ein rhetorisches Muster, das auf Symmetrie aufbaut, oder?
Ganz genau. Stell dir den Aufbau der Kapitel 65 bis 66 einfach wie eine große Treppe vor. Eine Treppe, die zu einem Plateau führt und dann spiegelverkehrt wieder nach unten geht.
Okay, ich habe das Bild im Kopf. Was steht auf den einzelnen Stufen?
Also an den äußeren Rändern ganz am Anfang in Kapitel 65 und ganz am Ende in 66 haben wir das Thema der gerechten Ausländer, die in Gottes Volk aufgenommen werden. Gehen wir dann von beiden Seiten eine Stufe weiter nach innen?
Dann kommen wir zu Israels Unfähigkeit, oder?
Richtig. Die Texte über die Unfähigkeit Israels, ein gerechtes Leben zu führen. Noch eine Stufe weiter innen erscheint dann auf beiden Seiten das Bild des göttlichen Kriegers, der eingreift. Dann kommt das anbrechende Licht in Zion.
Und ganz oben auf der Treppe?
Ganz oben, auf dem absoluten Gipfel in der Mitte, also in Kapitel 61, da steht der Messias, der die gute Nachricht predigt. Das sind übrigens genau die Verse, die Jesus später in Nazareth zitiert.
Ach, Wahnsinn. Das erinnert mich massiv an die narrativen Strukturen in Filmen von Christopher Nolan.
Oh, das ist ein guter Vergleich, ja.
Oder? Also, Der Anfang spiegelt das Ende wider, um unsere Aufmerksamkeit unausweichlich auf diesen Kern in der Mitte zu lenken. Der Messias steht also im Zentrum. Aber warum bricht Jesaja danach nicht einfach ab? Ein modernes Publikum würde nach dem Auftritt des Messias in der Mitte doch irgendwie den Abspann erwarten.
Ja, das denkt man oft. Aber ein moderner Cut an dieser Stelle würde die theologische Aussage komplett zerstören. Wenn das Buch beim Messias aufhören würde, dann entstünde ja der Eindruck, er sei das finale Endprodukt.
Nach dem Motto, der Messias kommt, rettet uns, Ende der Geschichte.
Genau. Aber die chiastische Struktur zwingt den Leser, diese Treppe wieder hinabzusteigen. Zurück in die Realität sozusagen. Der Messias in der Mitte kommt nämlich nicht als Selbstzweck. Er kommt, um es den Menschen überhaupt erst zu ermöglichen, ein gerechtes Leben zu führen.
Die Mitte existiert also nur, um die Ränder zu befähigen.
Exakt. Das ultimative Ziel der Geschichte liegt nicht im Zentrum, sondern an den Rändern der Struktur. Und das ist die Vereinigung aller Nationen.
Okay, wow. Wenn das Ziel also die Ränder sind, wer genau steht denn da dort draußen? Jesaja beginnt Kapitel 56 ja mit einer Einladung an zwei sehr spezifische Gruppen.
Ja, an Ausländer und Eunuchen. Also an Personen, die in der damaligen Gesellschaft völlig am Rand standen.
Um die Sprengkraft von diesen Versen zu begreifen, müssen wir uns wahrscheinlich kurz die rechtlichen Grundlagen Israels ansehen. Oder konkret das 5. Buch Mose.
Das Deuteronomium, ja. Da steht in Kapitel 23 wirklich schwarz auf weiß, dass genau diese beiden Gruppen rigoros vom Gottesdienst und der Versammlung ausgeschlossen sind. Ein Eunuch, der körperlich nicht unversehrt war, und ein Ausländer, der nicht zum erwählten Volk gehörte, die hatten schlicht keinen Zutritt.
Und nun formuliert Jesaja plötzlich im Namen Gottes: Lass den Ausländer nicht sagen, Gott wird mich ausschließen, und lass den Eunuchen nicht sagen, ich bin nur ein dürrer Baum. Das liest sich für mich wie ein direkter Widerspruch.
Das wirkt auf den ersten Blick auch so, ja.
Hat Jesaja das Gesetz des Mose da einfach revidiert oder für ungültig erklärt?
Nicht ganz. Oswald liefert hier eine sehr präzise Erklärung, warum weder Mose noch Jesaja falsch liegen. Es geht um die historische Entwicklung des Gottesverständnisses. Man kann das ganz gut mit Mathematik vergleichen.
Okay, Mathematik, schieß los.
Also das 5. Buch Mose ist quasi wie die Grundrechenarten, Addition und Subtraktion. Die Regeln sind da extrem starr, physisch greifbar und absolut unverrückbar. Gott wollte einem Volk, das ja gerade frisch aus der Sklaverei kam, das grundlegende Konzept von Heiligkeit beibringen.
Und dafür nutzte er physische Ganzheit als greifbares Symbol, richtig?
Genau. Visuelle Symbole für spirituelle Reinheit. Und Jesaja bringt das Volk nun gewissermaßen in die höhere Mathematik.
Ah, okay. Die Regeln werden also nicht abgeschafft, sie werden nur auf eine höhere Ebene gehoben.
Richtig, auf eine spirituelle Realität angewendet. Es geht nicht mehr um physische Voraussetzungen. Gott lehrt diese Menschen ein, weil sie den Sabbat halten und den Bund wahren. Ihr objektiv gerechtes Verhalten wiegt viel schwerer als ihr körperlicher oder ethnischer Status.
Das zeigt ja erst, wie extrem radikal diese Botschaft damals war. Der soziale Status wird einfach komplett entwertet zugunsten der tatsächlichen Herzenshaltung.
Und diese theologische Entwicklung, die gipfelt dann später in den massiven Konflikten zur Zeit Jesu. Denk nur mal an den Tempel des Herodes.
Stimmt, da gab es doch diese Vorhöfe, oder?
Genau, streng getrennt nach Status. Zwischen dem äußersten Vorhof der Heiden und den inneren jüdischen Bereichen standen sogar Warnsteine mit Inschriften. Jeder Nichtjude, der diese Linie überschritt, war laut diesen Steinen für seinen eigenen Tod verantwortlich.
Krass, Lebensgefahr beim Gottesdienst.
Ja. Und genau in diese von Lebensgefahr geprägte Exklusivität hinein, da spricht Jesaja diese Vision Gottes: Mein Haus soll ein Gebetshaus für alle Nationen sein.
Wahnsinn! Während diese vermeintlichen Außenseiter, also Ausländer und Eunuchen, Gottes Bund echt mit größtem Ernst begegnen, richtet Jesaja seinen Blick ja auch auf die Insider, also die Judäer, die das Exil überlebt haben.
Oh ja. Und die Haltung dieser Insider ist von einer massiven Selbstsicherheit geprägt.
Nach dem Motto, wir haben die richtige Abstammung, wir machen die Rituale, uns kann eh nichts passieren.
Exakt. Und Jesajas Konfrontation mit dieser Haltung ist wirklich brutal. Er zitiert Gott, der diese elitären Insider als Söhne einer Ehebrecherin bezeichnet.
Uff, das ist ein harter Vorwurf. Ein Rückgriff auf Hosea, nehme ich an.
Richtig. Der Prophet Hosea musste damals eine Prostituierte heiraten, um Israels Untreue zu illustrieren. Und die Ironie bei Jesaja ist ja, die Juden der nachexilischen Zeit waren unfassbar stolz darauf, dass sie den Götzendienst überwunden hatten.
Sie beteten ja keine Holzstatuen mehr an, oder?
Sie haben sich penibel an die orthodoxen Rituale gehalten.
Ja, und dennoch schaut sich Jesaja ihre ach so korrekte Religionsausübung an und deklariert sie als zutiefst heidnisch.
Warte mal, wie funktioniert das mechanisch? Wie kann völlig korrekte orthodoxe Religion heidnisch sein? Beten, Fasten, Spenden, das sind doch die klassischen Parameter von einem guten religiösen Leben. Das sind sie, ja. Es sei denn, die Motivation dahinter pervertiert die Handlung.
Ah.
Also das erinnert dich an was? Wenn ich meiner Partnerin am Freitag einen richtig teuren Strauß Blumen mitbringe? Aber meine einzige Motivation ist eigentlich, dass ich am Samstagabend ohne Diskussionen mit meinen Freunden um die Häuser ziehen will?
Haha, ja.
Dann ist das ja keine Liebe, das ist eine strategische Investition. Von außen sieht es nach Zuneigung aus, aber im Kern ist es pure eiskalte Berechnung, um meine eigenen Ziele zu erreichen.
Das ist eine perfekte Analogie. Genau diese eiskalte Berechnung ist das, was Jesaja hier als heidnisch identifiziert. Heidentum im biblischen Sinn, das erfordert gar keine Götzenstatuen. Heidentum ist der Versuch, religiöse Handlungen als Währung zu nutzen, um Gott zu manipulieren.
Wie bei einem Verkaufsautomaten? Ganz genau. Der Mensch wirft oben sein Fasten, sein Gebet oder seinen Zehnten ein und erwartet dann, dass unten automatisch Gesundheit, Reichtum oder beruflicher Erfolg herausfallen. Es ist ein mechanisches Wenn-Dann-Konstrukt.
Es geht dabei also überhaupt nicht um die Beziehung zu Gott. Gott wird im Grunde auf einen bloßen Mechanismus reduziert, den man kontrollieren muss, um das eigene Überleben oder den Komfort zu sichern.
Richtig. Aber wahre Anbetung basiert auf einem fundamental anderen Konzept, nämlich auf Vertrauen. Bei der manipulativen Herangehensweise kreist die innere Haltung doch immer um die Frage, was ist das absolute Minimum, das ich tun muss, um die Strafe abzuwenden oder den Segen zu garantieren?
Bei einer echten Beziehung fragt man nicht nach dem Minimum. Man agiert aus Zuneigung heraus.
Exakt. Die äußere Handlung, also das Fasten zum Beispiel, mag bei beiden völlig identisch aussehen, aber die innere Architektur ist komplett entgegengesetzt.
Aber Moment mal. Wenn die menschliche Neigung so extrem stark in Richtung dieser Berechnung tendiert, wie kommen wir da überhaupt raus? Oswald führt uns hier ja zur Dynamik der Gnade. In Jesaja 56, Vers 1 steht eine sehr präzise Formulierung, nämlich: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe.
Ja, dieses winzige Wort denn.
Das dreht die heidnische Logik doch komplett um, oder?
Es zerschlägt den heidnischen Verkaufsautomaten förmlich. Jesaja sagt eben nicht, üb Gerechtigkeit, damit das Heil kommt. Das Heil, also die Rettung, die ist bereits in Bewegung. Sie kommt völlig bedingungslos. Gott geht den ersten Schritt, unabhängig von der moralischen Leistung.
Aber, und da muss ich jetzt mal nachhaken, das führt doch unweigerlich zu einem massiven logischen Problem für uns. Wenn ich durch reine Gnade gerettet bin, wenn Gott den ersten Schritt macht und ich mir den Status nicht verdienen muss,
ja.
Warum sollte ich dann überhaupt mein Verhalten ändern? Führt das nicht zwangsläufig zu so einer völligen moralischen Apathie? Ich könnte mich doch einfach zurücklehnen und leben, wie ich will.
Tja, und genau das bezeichnet Oswald als den historischen Fluch des Christentums. Viele haben Gnade exakt so missverstanden. In den meisten religiösen Systemen ist ja die moralische Anstrengung der Motor. Man will sich zu Gott hocharbeiten. Die biblische Struktur dreht das komplett um.
Gott reicht dem Menschen die Hand.
Ja, in seiner tiefsten Dunkelheit. Aber die psychologische und spirituelle Reaktion auf diese unverdiente Gnade, das ist eben keine Bequemlichkeit. Wer das wirklich begreift, der entwickelt zwei Dinge, Liebe und Ehrfurcht.
Wobei der Begriff Ehrfurcht im modernen Sprachgebrauch oft Assoziationen von Unterdrückung oder bloßer Angst weckt.
Das stimmt, aber biblische Ehrfurcht hat absolut nichts mit der Panik vor einem unberechenbaren Tyrannen zu tun. Es ist vielmehr die Angst, jemanden zu enttäuschen, den man unendlich liebt. Jemanden, der einen unfassbaren Preis für einen gezahlt hat.
Verstehe. Ohne diese Ehrfurcht verkommt die Liebe dann zu Sentimentalität.
Ganz genau. Oswald betont das sehr stark. Eine billige, klebrige Sentimentalität, die einfach sagt, ach, Gottes Liebe, also wird er mein toxisches Verhalten schon tolerieren. Jemand, der wahre Gnade verstanden hat, der verändert sein Leben. Der reproduziert Gottes gerechten Charakter.
Nicht um gerettet zu werden, sondern weil er gerettet ist.
Richtig. Die moralische Veränderung ist das Symptom der Gnade, nicht ihr Auslöser.
Okay. Gnade als Motor für Veränderung. Ausgelöst durch echte Ehrfurcht. Das ergibt logisch total Sinn. Aber wenn ich mir die Realität ansehe, dann bricht dieses theologische System doch im Alltag ständig zusammen.
Wie meinst du das?
Naja, wenn jemand gerecht lebt, sich eben nicht heidnisch verhält, sondern Gott aus tiefem Vertrauen liebt, warum trifft dann oft genau diese Person das allerschlimmste Schicksal? Oswald thematisiert das ja und Jesaja 57 weicht dieser brutalen Frage auch nicht aus.
Stimmt. Die ersten Verse in Kapitel 57 stellen sich dieser harten Realität wirklich ungeschminkt. Da wird beschrieben, dass gottesfürchtige, gerechte Menschen umkommen, sie sterben oft früh, während skrupellose Menschen scheinbar völlig ungestört florieren.
Die unmittelbare menschliche Reaktion darauf ist doch sofort der Vorwurf der Ungerechtigkeit. Das System scheint kaputt zu sein, Gott schützt seine Leute nicht. Das ist genau diese Dissonanz, an der der Glaube vieler Menschen zerbricht.
Absolut. Und Jesaja bietet an dieser Stelle eine Perspektive an, die unsere an die Zeit gebundene Logik radikal übersteigt. Der Text argumentiert nämlich, dass Gott den Gerechten wegnimmt, um ihn vor einem kommenden Unheil zu bewahren.
Puh, das ist harter Tobak.
Ist es. Was aus menschlicher, zeitlich begrenzter Sicht wie eine Tragödie aussieht, ist aus der Perspektive der Ewigkeit ein Akt des Schutzes. Wir beurteilen die Situation einfach mit extrem unvollständigen Daten, weil wir die Zukunft nicht kennen.
Das verlangt aber ein Ausmaß an Vertrauen, das fast schon unnatürlich wirkt. Vertrauen darauf, dass Gott einen Überblick hat, der unseren Horizont einfach unendlich übersteigt. Und das bringt uns zu der Beschreibung von Gottes Natur in Vers 15, oder? Es geht um die Frage, von welchem Ort aus Gott diese unfassbaren Entscheidungen trifft.
Ja, Vers 15 in Kapitel 57 ist einer der philosophisch dichtesten Sätze bei Jesaja. Gott offenbart hier, dass er an zwei Orten wohnt, die für unseren Verstand völlig paradox sind. Einerseits wohnt er in der ewigen Erhabenheit an einem hohen, heiligen Ort, der Raum und Zeit komplett transzendiert.
Eine Dimension, die völlig unzugänglich ist.
Genau. Aber gleichzeitig, und das ist der entscheidende Bruch mit allen antiken Gottesvorstellungen, wohnt er bei denen, die eines zerschlagenen und demütigen Geistes sind.
Das Unendliche und das extrem Zerbrechliche fallen also im selben Punkt zusammen.
Exakt. Das theologische Prinzip dahinter ist kristallklar. Wer sich selbst erhöht, wer sich auf seine eigene Autonomie oder sein moralisches Verhalten verlässt, in dessen stolzen Herzen findet Gott keinen Raum. Aber wer zerbricht, wer seine eigene spirituelle Unfähigkeit anerkennt, zu dem kommt der transzendente Gott herab.
Das heißt, Gottes Intention ist niemals die Zerstörung.
Niemals. Oswald macht das sehr deutlich. Wenn Gott in den Texten hart durchgreift oder Konsequenzen androht, dann ist das eine Maßnahme, um den Menschen aus seiner selbstzerstörerischen Autonomie herauszubrechen. Wenn diese Demütigung gelingt, dann erschafft Gott das, was Jesaja die Frucht der Lippen nennt.
Ah, die Frucht der Lippen. Was genau verbirgt sich hinter dieser Metapher?
Das ist der authentische, nicht manipulative Lobpreis, wenn ein Mensch erkennt, dass er aus eigener Kraft keinen Anspruch auf Rettung hat, und trotzdem Gottes Gnade erfährt, entsteht ein tiefes, unkalkuliertes Danke.
Dieser Lobpreis ist dann also keine Währung mehr für den Verkaufsautomaten.
Richtig. Es ist die rohe, ehrliche Reaktion eines Menschen, der Gnade wirklich verstanden hat.
Wow. Also diese Reise durch den Chiasmus hat echt ein massives Spannungsfeld aufgezeigt. Die Ränder werden hereingeholt, die Insider entlarvt. Wir haben gesehen, wie Religion zu kalter Manipulation verkommen kann und dass wahre Gnade immer in Ehrfurcht mündet. Aber da bleibt noch ein Aspekt in Oswalds Vorlesung, der am Ende des Textes auf eine echt unangenehme Wahrheit zusteuert.
Du meinst den Universalismus?
Genau. Die Vorstellung, dass diese bedingungslose Gnade am Ende der Zeit einfach über alle Menschen ausgeschüttet wird, völlig unabhängig von ihrer Entscheidung.
Ja. Jesaja schließt Kapitel 57 mit dem Angebot des göttlichen Shalom ab. Ein tiefer, allumfassender Frieden, der sowohl den Fernen als auch den Nahen angeboten wird. Aber der Text zieht hier eine harte Grenze. Es heißt dort, die Bösen sind wie das aufgewühlte Meer, das Dreck und Schlamm aufwirft und niemals Ruhe findet.
Für die gibt es also keinen Shalom. Aber warum eigentlich? Wenn Gott diesen Frieden anbietet, warum sollte ein Mensch am Ende, wenn er mit der absoluten Realität Gottes konfrontiert wird, diesen Frieden ablehnen? Die Logik diktiert doch, dass jeder irgendwann nachgibt und die Gnade annimmt.
Das ist die Annahme, wenn man die menschliche Psyche als rein rational betrachtet. Aber Oswald macht hier einen tiefgreifenden psychologischen Punkt. Menschen, die Jahrzehnte damit verbracht haben, sich selbst als das absolute Zentrum ihres Universums zu definieren, die verändern sich nicht einfach durch eine äußere Offenbarung. Der Preis für die Gnade ist nämlich die Aufgabe der eigenen Kontrolle.
Sie müssten Ihr Ego aufgeben?
Genau. Oswald zieht hier eine ziemlich krasse Verbindung zum Buch der Offenbarung. Dort wird beschrieben, wie die mächtigen Könige der Erde am Ende der Zeiten buchstäblich zu den Bergen rufen, sie sollen auf sie stürzen.
Sie lassen sich lieber unter Felsen begraben?
Ja, sie ziehen die physische Vernichtung vor. Sie lassen sich lieber von massiven Felsblöcken zermalmen, als sich vor Gott zu beugen und zuzugeben, dass sie nicht die Herrscher ihres eigenen Lebens sind.
Die Aufgabe des eigenen Stolzes ist für sie also schrecklicher als die völlige Vernichtung. Das ist eine unfassbar düstere, aber irgendwie auch einleuchtende Analyse des menschlichen Egos.
Absolut.
Und das führt uns am Ende weg von der abstrakten Theologie, direkt in deine Lebensrealität. Ja, für dich, der uns gerade zuhört. Oswalds Analyse von Jesajas alten Texten zwingt uns wirklich, uns selbst den Spiegel vorzuhalten. In welchen verborgenen Bereichen deines Lebens klammerst du dich so eisern an deine Autonomie, deine Kontrolle und deinen Stolz, dass du, metaphorisch gesprochen, lieber Felsen auf dich stürzen lassen würdest, als einfach die Hände zu heben? Wo manipulierst du noch, anstatt einfach zu vertrauen? Wahrer Shalom. Dieser tiefe, unerschütterliche Frieden, den Jesaja hier beschreibt, der beginnt exakt in der Millisekunde, in der wir aufhören, uns selbst verteidigen zu wollen, unsere eigene Berechnung aufgeben und die bedingungslose Gnade anerkennen. Danke, dass du uns heute auf dieser tiefgehenden Analyse begleitet hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.